Wir sind in Thailand auf Koh Samui in einer luxuriösen Villa mit Pool und Palmen. Es dämmert schon, Kerzen flackern im Licht. In der Villa sind zwei Frauen, die sich extrem toll und hot finden, aber eigentlich nichts miteinander anfangen dürfen.
Also ich habe wirklich schon gehadert vor diesem ersten Kuss tatsächlich. Aber ich wusste halt so, ja okay, aber ich muss ja auf mein Herz hören. Und dann war ich so, ja, ich kann diese Chance jetzt nicht vorbeiziehen lassen.
So ging es Lucia und Saleha bei der queeren Dating-Show Princess Charming, bei der mehrere Kandidatinnen um das Herz einer Frau kämpfen. Wie es für Lucia und Saleha war, sich in dieser Dating-Show zu verlieben und wie es sich anfühlt, wenn viele tausende Menschen dir dabei zuschauen, wie du bummst, das klären wir heute.
Willkommen im Club, der queere Podcast von Puls. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
Ich bin die Sophia.
Hallöchen, und ich bin euer Paradiesvogel Dimi und ihr hört wieder euren lieblingsqueeren Podcast. Willkommen im Club, in dem wir jede Woche einen neuen Teil der queeren Community entdecken. Und heute haben wir es genauso, wie ich es mag, und zwar Full House im Studio. Wir haben nämlich zwei Frauen zu Gast und wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Lucia und Saleha.
Yes.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid.
Danke, dass wir da sein dürfen.
No. Bevor wir jetzt so tief einsteigen und über eure Zeit in der Princess Villa reden, würden wir vorschlagen, dass wir euch noch so ein bisschen besser kennenlernen. Und wir haben euch ja auch eine Hausaufgabe dazu mitgegeben. Wir haben euch nämlich aufgegeben, euch einen Gegenstand, einen Song, irgendwas mitzubringen, das euch gerade beschäftigt oder euch repräsentiert. Lucia, was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich fange mal an, weil ich bin vorbereitet. Ich habe den Blobs hier mitgebracht. Saleha hat mir den aus Vietnam gekauft oder mitgebracht. Es sieht einfach aus wie so ein süßes, dickes Gummibärchen, finde ich. Und dann hat er noch so einen Hut auf mit so einem, halt wie so von so einer Erdbeere oder so. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll.
Es sieht sehr süß aus. Es ist wie so eine kleine Glasfigur, sieht schon aus.
Ja.
Wie so ein Pokémon, weil es ist irgendein fiktives Ding.
Ja.
Aber man will es knuddeln. Also
ja,
es hat auch einen sehr dicken Arsch.
Ja. Ja, und ich finde den einfach so süß, weil der ist so, der sieht so unbeholfen aus. Und das soll mich so ein bisschen daran erinnern, dass man auch unbeholfen und klein sein darf und trotzdem ganz süß und liebenswert ist.
No.
Das finde ich richtig gut.
Ja.
Saleha, wie sieht's bei dir aus? Was hast du uns mitgebracht?
Also ich liebe Musik. Ich bin richtig Musik-obsessed und ich habe einfach seit 4 Jahren den gleichen Lieblingssong. Und eigentlich ist es ja so, dass man irgendwie Songs hört und irgendwann vergeht's. Aber den Song habe ich auch nochmal komplett jetzt beim Reisen wieder entdeckt und der heißt Orange von Natalie Green. Inside of my mind. Ja, das ist einfach mein Lieblingssong. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Lyrics bis heute mir nicht richtig reinziehe. Es ist halt eher die Melodie und alles, was das so mit sich bringt. Und ich liebe diesen Song einfach.
Okay, nicer Song auf jeden Fall. Ihr habt hier beide bei Princess Charming mitgemacht. Und Sophia, ich weiß, dass du die ganze Staffel geschaut hast, right?
Mhm.
Ich muss sagen, ich habe sie mir nicht angeschaut. Ich hatte 2 Staffeln Prince Charming angeschaut und dann habe ich mit Reality TV irgendwie aufgehört. Aber Sophia, du hast ja basically dann gesehen, wie sich die beiden verknallt haben, oder? So live on TV.
Ja.
Du warst mit dabei.
Also tatsächlich, ich schaue eigentlich gar kein Reality TV, aber Princess Charming ist so ein Event für die ganzen queer Girls da draußen. Und da bin ich natürlich am Start.
Auch so mit Public Viewing und so, oder?
Mhm. Ja. Ja, es gibt in Leipzig so eine queere Bar, das Pixie, da wo auch ich war für die queere Speed-Dating-Folge. Da war dann immer die ganze Straße davor auch voll. Also man konnte ehrlich gesagt oft auch gar nichts mehr sehen, aber man war zumindest dabei.
Man war dabei. Ich bin auch da.
Aber grundsätzlich, ja, ich schaue nicht so gern Reality-TV, weil ich oft das Gefühl habe, die Leute, die da drin sind, werden so ein bisschen lächerlich gemacht. Bei Princess Charming hatte ich den Eindruck, es ist ein bisschen anders. Also vielleicht kurz, dass wir das Konzept auch erklären. Das ist so eine klassische Bachelor-Bachelorette-Sendung. Es gibt eine Princess und die TeilnehmerInnen sind halt queer. Das ist so der Unterschied. Und dabei leben eben alle in einem Haus, so Big Brother-mäßig, in einer Villa, irgendwo im Nirgendwo, wo man vielleicht Urlaub machen würde, wo es schön ist. Da wart ihr mit dabei.
Ja.
Ich glaube, so die große Frage, die uns heute so ein bisschen stellen, ist, ob das alles vielleicht so queeres Reality-TV ein bisschen besser macht.
Ja, und auch, wie ist es denn eigentlich jetzt in so einer Show mitzumachen? Ne? Ich meine, Sophie und ich, wir sind zwar im queeren Dating-Dschungel Berlins unterwegs, aber wir können uns natürlich nicht vorstellen, was für eine Erfahrung ihr gemacht haben müsst, irgendwie da die ganze Zeit gefilmt zu werden und das Ganze wieder noch ausgestrahlt. Ich habe auch so Fragen auf jeden Fall, wie wird euch da die ganze Zeit Alkohol gegeben, damit man irgendwie besoffen wird und damit man irgendwie lockerer wird? Wird man richtig ausgefragt von den RedakteurInnen und in so eine bestimmte Richtung gelenkt, weil die einen irgendwie porträtieren wollen, wie sie es halt wollen? Und was passiert eigentlich nach der Ausstrahlung? Also werdet ihr dann irgendwie betreut? Wie geht's euch damit? Und ist queeres Reality-TV wirklich besser als straightes? Das und mehr das erfahren wir heute. Und vor allem auch, wie es ist, vor der Kamera zu bumsen, ne? Also, die Frage aller Fragen.
Wichtig. Aber lass uns mal an den Anfang zurückgehen. Lucia, wie war es für dich, als du erfahren hast, okay, du bist dabei, du wirst genommen für die Sendung?
Ja, ich weiß es noch ganz genau auf jeden Fall, als ich den Anruf bekommen habe. Und ich war schon sehr hyped auf eine Art. Also ich war schon sehr aufgeregt und dann, also man hat dann schon diesen ganzen Adrenalinausschuss im ganzen Körper. Mhm. Ich habe dann erstmal meinen Mitbewohnern davon erzählt.
War dir direkt klar, dass du es machen wirst?
Ja, ja, also ich hatte natürlich meine Bedenken, meine Sorgen und so weiter, aber irgendwas in mir wusste, glaube ich, schon trotzdem, dass ich es auch trotzdem machen werde. Ich habe erst ein paar Tage danach oder so, glaube ich, den Vertrag dann gesehen und gelesen. Da hat es dann nochmal doll gearbeitet und da habe ich das dann schon auch nochmal ernsthafter hinterfragt und mir auch ernsthafte Sorgen gemacht. Ja, irgendwas in mir hat dann trotzdem gesagt, so lass dich drauf ein.
Mhm, cool. Und bei dir, was hast du gemacht in dem Moment, als du den Anruf bekommen hast?
Es war während der Ausbildungszeit und ich
Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
Management im IT-Kaufwesen. Ich weiß auch nicht, ob ich das gemacht habe. Ja, und dann habe ich diese ganzen Castings immer in dem Raum gemacht, wo wir halt alle Meetings hatten. Und ich habe die Nachricht auch dort bekommen. Und mein Arbeitskollege war halt gegenüber und hat auch so ein bisschen gearbeitet. Und ja, ich habe mich gefreut und war dann so, ah ja, nice, krass. Ich war direkt von Anfang an so, ich bin am Start.
Ich lieb's doch. Ja. Ihr wart auf jeden Fall beide bereit fürs Abenteuer, das höre ich raus. Ihr hattet beide Bock auf diese Show. Aber warum habt ihr euch da jetzt am Ende beworben? Also dachtet ihr euch wirklich, okay, ich gehe jetzt dahin, um diese große Liebe zu finden? Oder wolltet ihr einfach queere Connections und irgendwie einen Urlaub umsonst in Thailand? Oder dachtet ihr euch, komm, ich starte jetzt hier eine InfluencerInnenbranche durch? Was war der Grund?
Ich glaube, alles so ein bisschen. Also, beziehungsweise das mit den Influencern habe ich mir jetzt nicht so konkret vorgestellt. Also ich dachte schon, okay, vielleicht wird mir das irgendwie beruflich weiterhelfen. Aber ich glaube, also ich habe das seit der ersten Staffel mitverfolgt und diese TV-Serie hat mir einfach selbst so viel in meiner Queerness irgendwie, so in meiner Weiterentwicklung geholfen. Und das war eigentlich, glaube ich, schon so der Hauptgrund, dass ich Teil davon sein wollte, auf eine Art. Und ich habe es auch echt für nicht so wahrscheinlich gehalten, dass ich da jetzt meine große Liebe finde. Auch wenn ich es jetzt nicht ausgeschlossen habe. Genau.
Wie war es denn bei dir?
Same. Also ich bin dahin, weil ich mir dachte so, boah, mega nice. Irgendwie Thailand und die Wahrscheinlichkeit, dass man unter diesen 20 Menschen jemanden findet, mit dem man, das war bei mir, also da habe ich wirklich, das war so der letzte Gedanke. Das mit dem Influencer-Ding, das war tatsächlich wirklich 0,0. Also da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also da war niemand, glaube ich, der so dachte, boah, bis auf Mariam. Aber sonst war da wirklich niemand, der so gesagt hat, ich werde jetzt meine große Liebe finden.
Ey Sophia, könntest du dir eigentlich vorstellen, auch zu so einer Show mal hinzugehen?
Ich habe gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie ich mich wohl, also ihr könnt mir zum Beispiel vorstellen, wie es zu diesem Szenario kommen würde, dass ich mich bewerben würde. Das wären auf jeden Fall so meine geckigen Freundinnen, die sagen, komm Sophia, wir füllen das jetzt für dich aus. So.
Ja, Kamera aufstellen, Ringlicht, Casting-Video,
ja.
Los.
Ja, so. Ich glaube, ihr könnt mich nicht ernsthaft bewerben und... Ah, mit diesem Podcast hier, fair, könnte ich mir vorstellen.
Du könntest es begründen mit dem Podcast.
Ja, aber zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich bin die Nachrichtensprecherin, in Anführungszeichen, also für euch da draußen, ich moderiere die Nachrichten für ZDF heute auf TikTok und wenn ich mir vorstelle, dass da dann Leute sind, die sich dann denken, ah ja, das ist doch die von Princess Charming, das wäre mir irgendwie unangenehm.
Meine Nachrichtensprecherin, die bumst gerade da rum, Leute.
Das muss man ja nicht machen.
Loki iconic.
Und wie ist es bei dir?
Also ich wohne hier in einer WG, heißt aktuell sind wir drei Queers und ein Ally und früher waren wir vier Gays. Und wir hatten früher den Plan gehabt, dass wir uns alle vier anmelden und dachten uns auch, die Produktionsfirma nimmt uns safe, weil wie viel Drama ist es, drei oder vier WG-Mitbewohner da reinzustecken. Aber dann kam einer nach dem anderen in einer Beziehung und so, hat nicht geklappt und jetzt sehe ich es nicht mehr tatsächlich.
Okay, aber zurück zu euch. Also wir stellen uns jetzt vor, ihr kommt in Thailand an, in dieser krassen Villa mit Pool und Garten am Meer. War es so schön, wie man sich's vorstellt? Wie war der Moment?
Ja, also wir sind schon, also du blickst ja durch diese ganze Villa durch und hast dann halt quasi so einen privaten Strand, auf dem man halt nicht drauf darf.
Das darf ist man nicht?
Nee.
Das ist halt, das Gelände ist halt abgesteckt und du darfst nicht zu diesem Strand. Das heißt, du siehst ihn die ganze Zeit, aber kannst halt nicht hin. Dann fühlt man sich halt schon ein bisschen gefangen irgendwie.
Wegen der Produktionsfirma? Oder warum darf
ja, aus Sicherheitsgründen
nicht
halt und weil
ich
die alles.
Ich heule doch.
Ja, und wahrscheinlich, damit die alle im Pool sind, weil da kann man besser filmen.
Ja, da gibt ja, es gibt genau. Ja keine Kameras dort und deine Mikros funktionieren da draußen nicht und das wäre ja der Horror. wenn da irgendwas passieren würde, was sie dann nicht...
Auf Kamera. Seid ihr mal ausgebüxt?
Ja.
Zuleia ist ausgebüxt.
Aber das war echt, das war am ersten Abend und viele haben das ja auch geguckt. Ich war richtig lost, weil Lea war die Ex-Dating-Person von Maike. Ich war mit Maike befreundet, bla bla bla. Und ich war so, Leute, ich muss raus. Ich muss kurz mit jemandem reden. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Und dann bin ich raus.
Und was hast du dann gemacht?
Dann habe ich da an die Produktion geklopft. Und dann haben die Pizza gegessen und sich das alles reingezogen, was da für ein Drama passiert ist. Und dann, als ich geklopft habe und ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sagen darf, aber es war auf jeden Fall kein netter Umgang in dem Moment. Also ich wurde eher so ein bisschen zusammengeschissen, obwohl ich eigentlich in dem Moment hätte eher ein bisschen Hilfe gebrauchen können.
Mhm. Die Schweine.
Hattet ihr aber in diesem Resort, in dieser Villa eine Person, die für euch zuständig war, so Mental Health mäßig?
Also es wurde gesagt, dass wir diese Option haben. Die war aber nicht akut immer da. Also es ist nicht so, dass du gesagt hast, ja, ich brauche die jetzt und dann hast du sie bekommen.
Ah, verstehe.
Sondern, also dann ist halt auch mal 1-2 Tage vergangen und so.
Wir reden jetzt viel über andere, aber ich will natürlich über eure Connection sprechen. Ihr seid in diese Villa eingezogen, ihr habt dann alle Leute kennengelernt. Könnt ihr euch noch an diesen Moment erinnern, wo ihr euch beide gegenseitig gesehen habt, wie so eure Energie war?
Ich weiß das noch ganz genau. Wir waren in einem Kreis und ich habe Lucia gesehen, war schon so, oh, die ist richtig cute. Und kannte Maike und Julia aber schon davor. Und dann weiß ich noch, dass Julia und ich zusammen, wir wurden ja dann in einem Tuk-Tuk rum hin und her gefahren und Julia fand Lucia auch ganz, ganz gut. Und die Tuk-Tuks sind in so einer Kolonne gefahren und wir waren in der Mitte und hinter uns war Lucia und man konnte halt Lucia sehen und Lucia hat halt auch immer so rausgeguckt und irgendwann haben sich unsere Blicke getroffen und Julia saß aber auch neben mir und hat Lucia halt angeguckt und dann haben wir uns so ein bisschen so, die hat mich angeguckt und Julia so, nee, die hat mich angeguckt.
Ich habe so leer angeguckt.
Da war ich schon so, okay, vielleicht.
Krass, direkt am Anfang also.
Ja, das war schon der erste Moment.
Ja, du bist mir auf jeden Fall auch direkt aufgefallen.
Ach Gott, ist es süß, ich kann nicht. Aber das zeigt, finde ich, dass Blicke so viel mehr aussagen, voll, oder? Als irgendwie 1000 Worte manchmal. Voll.
Ich habe das Gefühl, ich bin dann auch ein bisschen die Lulu so. Und dann denke ich so, ist das jetzt wirklich?
Aber ja.
Meistens ist es dann doch ja, so halt. Ne? Ja.
Lucia, wie war es denn aber für dich, diesen Blick wahrzunehmen? Also was für Gedanken hattest du im Kopf?
Genau, also unsere Blicke haben sich getroffen und Ashley hat dann so die Augenbrauen hochgezogen. Aber
nur um so zu verdeutlichen, schau schon mich an, ne? Also.
Das hat mir die andere gezeigt.
Ich habe das tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so als einen Flirt wahrgenommen. Also ich war mir schon auch unsicher. Und Slay wollte ja auch am ersten Abend gehen und ich habe ja dann mein alles zusammengenommen und bin zu ihr so hin und meinte so, jo, wäre eigentlich schön, wenn du bleibst, so. Das war ein sehr mutiger Moment von mir. Also ich hatte sie schon auf dem Schirm, aber ich wusste halt noch gar nicht, weil sie war so involviert mit diesem Maike-Lea-Thema, dass ich auch da nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen habe, deswegen... Genau, dann hast du mir ja deinen Instagram-Namen irgendwie gesagt.
Ich heule. Ihr habt doch nicht mal Handys da.
Und seitdem war ich dann nur damit beschäftigt, diesen Instagram-Namen zu merken.
Notiz, der passte ja nicht. Ne?
Stift und Zettel.
Ja, ich habe ja ADHS, kann mir nicht so gut Sachen merken. Und deswegen, also ich war schon die ersten, ich würde sagen, 2-3 Tage, da war ich mir nicht sicher, ob das so auf Gegenseitigkeit beruht.
Ich würde jetzt gerne mal noch ein bisschen über die Sachen sprechen, die man im Fernsehen gar nicht wirklich so mitbekommt. Und zwar über die Produktion. Ich glaube, viele von uns haben da so eine bestimmte Vorstellung von. Man hört ja auch viel über Dinge, wie sie bei GNTM ablaufen, bei Big Brother, bei Temptation Island. Und bei Princess Charming ist es ja so, das haben wir eben schon ein bisschen so angerissen, dass es oft diesen Educational Moment gibt. Dann wird über Coming ausgesprochen, über die Pronomen und so. Ich frage mich, ist das so ein Moment, der ganz natürlich entsteht? Oder ist es so ein Moment, den die Produktion auf jeden Fall haben will. Wisst ihr? Also, dass sie dann so zu euch hinkommen und sagen, ey, komm, packt jetzt mal kurz hier eure Coming-out-Stories raus.
Bisschen Trauma.
Ja, komm, mach mal.
Nee, das machen die tatsächlich gar nicht. Also in der Villa sagen die uns gar nicht, worüber wir reden sollen oder so. Also die meiste Lenkung geschieht quasi in Interviews und da ist man ja dann quasi isoliert von der Gruppe. Es ist wirklich einfach der Fall, dass man natürlich ja 12 Stunden am Tag da Videomaterial gathert und dann strahlen die natürlich die Sachen aus, die vielleicht irgendwie spannend sein könnten.
Mhm. Wie ist denn das? Also ich glaube, die Clubby-Mäuse da draußen können sich vielleicht gar nicht so vorstellen, was ist denn eigentlich eine Produktion? Wie muss man sich das vorstellen? Ist da eine Villa und eigentlich ist da niemand, aber es sind überall versteckte Kameras oder sind da eigentlich ganz viele Leute, die am Set rumwuseln, die man halt einfach nicht sieht on camera? Wie können wir uns das vorstellen?
Also man hat keine versteckten Kameras, die sind alle...
Man sieht sie, ja, deutlich.
Das ist dann auch immer, wenn man gerade mit jemandem redet und das Thema ist spannend, dann macht das so und dann dreht sich so die Kamera in die Richtung. Deswegen ja, also versteckt ist es nicht. Vor allem bei den Einzeldates ist auch immer ein Kamerateam dabei. Das sind dann irgendwie drei, actually auch queere Mäuse, die dann da mit der Kamera stehen und dann immer so voll auf einen draufhalten.
Wie ist das so? Wie fühlt sich das an?
Ja, das ist schon weird, weil wenn dann irgendwie ein Setting sich ändert, dann darf man nicht miteinander reden.
Mhm.
Und das ist dann halt voll unnatürlich, weil dann müssten die halt das Setting ändern und die wollen ja alles auf Kamera haben. Das heißt, wenn man dann mit Lea gesprochen hat und meinte so, ja und bla bla bla, dann war das immer so, hebt euch das für später auf.
Mhm.
Bei diesen Einzelinterviews, die ihr habt, wie oft finden die statt? Wie lange gehen die? Und wie viele Leute sitzen da im Raum? Das habe ich mich immer gefragt.
Also eine Interviewende sitzt meistens da. Und wie oft und wie lange die gehen, kommt halt drauf an, wie interessant du gerade bist. Also ich weiß noch, dass ich weiß nicht, in der vierten Folge oder so, an dem Tag, glaube ich, 6 Mal oder so im Interviewraum war, weil halt dann sich viel um Celia und mich gedreht hat. Also die merken dann schon natürlich, was ist jetzt gerade Center of Attention. Und dann wollen die natürlich viel Material dafür haben.
Mhm. Ja. Und man wird dann schon direkt nach einer bestimmten Situation rausgezogen. Also du wirst wahrscheinlich nicht viel gewartet, weil die dich noch in dieser emotionalen Lage haben wollen, oder?
Also Lucia und ich, also der Abend, an dem wir was, Folge 4 der Abend, während dem Flaschendrehen wurden wir während dem Flaschendrehen die ganze Zeit rausgezogen, um interviewt zu werden.
Wirklich?
Ach, krass. Ja. Damit gar nicht gewartet.
Ja. Das muss ich auch erzählen. Ich weiß es noch, als wir beim Flaschendrehen waren, da wurde ich relativ am Anfang ins Interview gerufen. Es war klar, dass wir jetzt Flaschendrehen spielen und so. Und ich wurde relativ am Anfang dann halt zum Interviewraum gerufen. Und ich wusste ja schon so ein bisschen, oh, was könnte da passieren beim Flaschendrehen? Mhm. Und dann bin ich so, scheiße, jetzt muss ich ins Interview. Da verpasse ich ja die Hälfte. Und ich weiß auch, wie ich am Ich habe so richtig gedrängelt im Interviewraum. Ich war so, können wir ganz schnell machen, bitte, weil ich würde gerne da wieder rein. Und sie so, ja, ja, wir machen nur ganz kurz. Und dann bin ich wirklich so auch dann zurück zum Flaschendrehen gesprintet.
Das Event.
So hingelaufen.
Und dann, was ist dann passiert?
Also ich war schon so, ich möchte schon gerne Lucia küssen. Und dann habe ich Lucia gefragt beim Flaschendrehen so, dass sie doch einfach eine Person ihrer Wahl küssen soll, mit Konsens natürlich. Und dann hat Lucia mich ausgewählt.
Jackpot.
Ja. Habe ich auch gehofft. Imagine, sie hätte jemand anderen geküsst und ich habe so eine Frage gestellt.
Dann wäre die Augenbraue wäre wieder hochgezuckt. War das euer erster Kuss in der Show?
Ja.
Oh, okay, cute.
Aber das Ding ist ja, eigentlich ist man ja nicht füreinander da.
Das stimmt. Oh mein Gott, stimmt. Ja.
Vergessen. Sondern für die Princess.
Ja, wie war das dann für euch? War das so der Moment, wo ihr gemerkt habt, irgendwie ist es doch ein bisschen ernster zwischen uns? Weil, ja, wir spielen gerade hier dieses Spiel. And it's all fun and games, aber irgendwie kommen auch Gefühle gerade mit dazu.
Oh, ja.
Und aber dann diese Realisation von wegen, ja okay, warte, aber scheiße, wir sind ja in einer Show, wo wir eigentlich für eine andere kämpfen. Wie war das für euch? Konntet ihr euch direkt von diesem Gedanken loslösen? Lucia, wie war es für dich?
Nee, gar nicht, weil ich hatte ja auch am Tag davor dieses Übernachtungsdate und ich wusste ja, okay, so, ne, darüber wird, also das passt nicht so ganz zusammen so. Also ich habe wirklich schon gehadert vor diesem ersten Kuss tatsächlich. Aber ich wusste halt so, ja, okay, aber ich muss ja auf mein Herz hören. Und es geht ja auch für mich darum, die große Liebe zu finden. Nicht nur für Lea sozusagen. Und dann war ich so, ja, ich kann diese Chance jetzt nicht vorbeiziehen lassen.
Mhm.
Und du hast die Chance ergriffen.
Würdet ihr sagen, ihr habt euch on camera verliebt?
Ich schon.
Verliebt ist schon krass. Also da war sehr viel Drama irgendwie trotzdem noch dabei. Und ich meine, Lucia war auch Poli zu dem Zeitpunkt.
Mhm.
Und das heißt, ich wollte Lucia gar keinen Druck machen in dem Moment. Und für mich war das klar, dass ich rausgehe. Also Solé hat mir eine zweite Chance gegeben, schon ganz am Anfang. Meinte so, ja, du bist auch hier für dich und so, mach das mal. So, dann habe ich mit Lucia geschlafen. Ich wusste aber auch, dass Lucia Lea auch gut findet. Und dann war ich so, ich habe dann schon gemerkt, dass ich so ein bisschen, nicht avoidant wurde, aber so ein bisschen meine Grenze gezogen habe und meinte so, ich werde auf jeden Fall gehen. Was du machst, so mach dein Ding. Du kannst hier drin bleiben, du kannst Lea weiterhin kennenlernen. Also ich habe mich schon noch ein bisschen davon distanziert. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem wir zusammen draußen waren, ich habe Lucia eine Woche danach gefragt, ob sie mit mir zusammen sein will. Also ich war direkt invested danach und hatte dann auch ein bisschen diese Reassurance, dass Lucia das halt auch gerade möchte. Und ich bin am Anfang dann noch super schlecht gewesen, was Kommunikation betrifft. Und dann war ich so, ja, mach dein Ding so, lass dich gar nicht von mir pressuren, aber ich gehe jetzt dann mal. Und ja, als Lucia dann da mit raus ist, war das relativ klar.
Ich bin froh, dass ihr auch im Gefühl gefolgt seid. Ich verstehe die Kritik nicht so ganz von der Princess. Also klar, ich kann es verstehen, dass man sich ein bisschen shitty fühlt, wenn man sich denkt, ich bin hier die Princess und alle, ne, sollten mich daten, das ist das Konzept der Show. Gleichzeitig muss man an der Stelle auch das ganze Konzept der Show hinterfragen, ob es wirklich für Queers gemacht ist, weil man kann nicht davon ausgehen, dass 20 Queers da in einem Haus sind, die gegenseitiges Interesse haben und dann einfach nichts machen sollen.
Ich finde auch ehrlich gesagt, dass genau das das Spannende an der Show ist. Mhm. Also ich finde, erstens ist dieses Konzept so dieser krassen, erzwungenen, monogamen Vorstellung vielleicht generell ein bisschen überholt, aber gerade an queeren Dating-Shows wird es ja dadurch spicy, dass die Leute auch sich untereinander gut finden könnten.
Voll.
Lucia, wie hat sich das denn für dich so angefühlt, dich vor der Kamera zu verlieben und auch mit dem Wissen, dass es vielleicht Lea verletzen könnte, weil die Princess ja schon so sehr eindeutig gesagt hat, was mit anderen haben, ist für sie ein No-Go.
Ach, das war sehr ambivalent, weil also ich habe ja natürlich schon das angeteasert bei Lea, sodass ich ein Auge auf Lea habe und dass ich halt nicht nach einer monogamen Beziehung suche und eigentlich auch nicht so gern monogam daten würde. Also es ist schon auf jeden Fall die ganze Zeit in meinem Hinterkopf, oder was heißt die ganze Zeit, aber immer mal wieder in meinem Hinterkopf gewesen und gleichzeitig hatten wir einfach so einen krassen intensiven Moment und ich war so sehr im Gefühl und es hätte sich alles einfach nur irgendwie falsch angefühlt, dann so einen Riegel vorzusetzen. Klar, ich denke mal, die souveränere Variante wäre gewesen, es einfach bei dem Kuss zu lassen und dann halt am nächsten Tag zu gehen und ne, das hätte sicherlich für weniger Schmerz gesorgt. Da war ich einfach ein bisschen in meinem Film, würde ich sagen.
Wir springen jetzt zu der ikonischen Folge, Folge Nummer 4. Da seid ihr unter dieser bekannten Bettdecke verschwunden. Bei Too Hot to Handle hättet ihr Strafe zahlen müssen.
Stimmt, 20.000?
Wahrscheinlich 20k.
Das sind 20k, glaube ich.
Und ich habe mich gefragt, also ich habe viele Fragen, wie ist es on camera zu bumsen? Wie ist es, da waren ja noch andere Leute im Raum, oder? Ist es nicht so ein Schlafsaal?
Also, zwei andere,
ja.
Aber von denen hatten wir den Segen.
Okay, die haben gesagt, go for it.
Genau, wir haben geschlafen. Man hört die ja dann auch schnarchen und dann weiß man, okay.
Warum sind die nicht rausgegangen?
Das Ding ist, wir waren alle, also bis auf Lucia standen wir schon auch dolle unter Alkoholeinfluss. Das heißt, es war dann alles nochmal so hihi, haha. Und,
es gab nicht mehr Betten.
Es ist halt so Vacation-Vibes, weißt du, dann bumst man einfach zusammen im Bungalow da. habt ihr euch dann aber so Gedanken gemacht, wie das im Fernsehen rüberkommen könnte oder war das in dem Moment komplett abgeschaltet?
Ich habe mich schon ein bisschen auf den Gedanken ausgeruht, dass sie da ja keine expliziten Szenen irgendwie zeigen.
Tja.
Oh mein Gott.
Also ich dachte schon, dass sie so einen kleinen Ausschnitt zeigen und man sehen wird, dass wir da unter der Bettdecke sind. Aber so zum Beispiel dann auch diesen, die haben ja auch meine Nippel gezeigt beim Flaschendrehen.
Da, echt?
Ja, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, weil zum Beispiel auch eine Madeleine aus der letzten Staffel hat ja auch einmal so einen Nippelblitzer gehabt und so, da wurde das auch zensiert und ich bin einfach zu 100% davon ausgegangen. Slayers Nippel wurde auch am nächsten Morgen einfach nicht zensiert. Also ich fand das schon auch dann frech,
lag auch so
to be
gemein.
Honest.
Hattet ihr die Möglichkeit, das zu kritisieren? Oder habt ihr es gemacht?
Ja, ich habe es kritisiert, aber vertraglich konnten wir da nichts machen.
Mhm.
Ja.
Krass. Slayer, wie war es für dich? Also dieser Gedanke von, okay, erstes Mal im Fernsehen bumsen.
Also das Einzige, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist, und da habe ich mir nicht mal Gedanken drüber gemacht, ich war so, okay, ich muss das jetzt meiner Mama, meinem Papa und meinen Freundinnen erzählen, dass sie das halt alle sehen.
Stimmt, das kommt auch noch dazu.
Aber es war voll entspannt. Also ich habe da irgendwie, ich war da sehr, sehr entspannt.
Du warst da so locker. Ich glaube, ich habe mich dann auch da so mitreißen lassen von. Ich glaube, ich hätte noch mehr so die Hinterkopfstimme. Und dadurch, dass du aber da so voll, dir das so egal war.
Ja, es ist halt auch irgendwie was Natürliches. Und
ja, ich muss immer daran denken, das ist natürlich ein ganz anderes Level. Aber als ich so die ersten Folgen hatte hier im Podcast, wo wir über Sex gesprochen haben, bin ich davor auch so zu meinen Eltern gegangen, habe gesagt, ey, übrigens, wir machen jetzt XYZ in der Folge. Und dann hat mein Papa gesagt, so, ja, Sophia, du bist nicht mehr 12. Ich weiß, was du für Sachen machst. So, okay.
Du bist Cowboy.
Aber weißt du wirklich, Dad? Aber weißt du wirklich?
Jede einzelne Folge, die du aufnimmst.
Aber meine Mama zum Beispiel, die hört jede Folge. Aber die würde jetzt, also genau, ist natürlich nochmal was anderes, ob man das on camera sieht. Aber war nicht so zum Beispiel der Gedanke da, vielleicht aufs Klo zu gehen oder so?
Haben wir probiert.
Ah.
Ging nicht.
Da kam die Durchsage dann, Lucia Slayer, bitte aus der Toilette raus.
Ja. They knew what they were doing, Alter.
Es gibt die Regel, dass man nur alleine auf die Toilette darf.
Ah, das wusste ich nicht.
Okay, jetzt versetzen wir uns mal zurück. Und zwar reisen wir jetzt zu Folge Nummer 5. Da, wo ihr basically beide gleichzeitig ausgeschieden seid, nachdem ihr Lea, also der Princess, eure Gefühle gestanden habt, wie hat sich das so für euch angefühlt?
Also das war wirklich so schlimm, der Tag, weil wir sind da aufgewacht und ich war voll happy und dann in der fünften Folge war das dann halt klar, dass ich, wenn ich auf das Date gehe, Lea das halt sagen werde, weil ich nicht so tue, als wäre alles happy und ihr dann am Ende so sagt, ja, du, Lucia und ich hatten übrigens Sex miteinander. Aber genau, dann waren wir auf diesem Boot, das war so wie so ein Piratenschiff. Und dann lief da so Musik und ich dachte, ich habe richtig Panik gehabt. Also ich habe wirklich Anxiety, ich habe so krasse Anxiety gehabt und habe mir das dann so ein bisschen weggetrunken. Total toxisch, ich weiß. Und dann war ich so, okay, so Lea, wir müssen jetzt miteinander reden. Ja, ging das direkt los. Und dann habe ich Lea so gesagt, dass ich halt mit dir Sex hatte, mit Lucia. Und da habe ich richtig einen auf den Deckel bekommen. Zu Recht auch irgendwo. Ja, und das war so unser Gespräch. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mit Lea auch nicht mehr wirklich gesprochen. Das war dann rum.
Okay, das heißt, für euch beide kam das nicht überraschend, dass ihr gegangen seid. Wie ging es denn dann, nachdem die offizielle Zeit bei Princess Charming vorbei war, für euch weiter?
Wir sind von Koh Samui aus direkt nach Berlin alle geflogen, weil wir uns alle zusammen in Berlin getroffen haben, der ganze Cast. Und von diesem Moment aus, also ab diesem Zeitpunkt, hat Lucia gar nicht mehr wirklich in Leipzig gewohnt, sondern wir haben dann 3 Monate eigentlich nur jeden Tag miteinander verbracht und mussten das aber heimlich machen. Also von da aus waren wir direkt ganz eng beieinander.
Jetzt hast du auch den Urlaub ausgelassen, den wir noch hatten.
Ach so, genau, wir hatten noch After-Villa-Urlaub.
Kriegt man das immer?
Also das ist, wenn du aussteigst, dann kannst du bestimmen, ob du den, die buchen alle den letzten Flug für dich.
Ah.
Die gehen davon aus, dass jede Person halt,
müssen ja davon
von jeder
ausgehen.
Person aus, dass ja. die sozusagen gewinnt, das Herz erobert. Und genau, wenn du dann rausfliegst, fragen die dich, ja, willst du den Flug beibehalten, also soll der bleiben oder willst du jetzt direkt morgen schon abreisen? Und die meisten sind halt bis zum Ende geblieben.
Ja, Schatz, natürlich sind dich noch Kokosnüsse in Thailand.
Ja, ja. Oh, das war ganz toll, ja. Das war halt auch so perfekt, das war wie so ein Honeymoon.
Und in diesem Urlaub habt ihr dann beschlossen, ihr seid ein Paar.
Ja.
Es ist wirklich Honeymoon.
Ja.
Und vorhin habt ihr angesprochen, dass Lucia eigentlich Poli war. War das damit dann vom Tisch?
Nee.
Nee, das war ein Prozess. Also da haben wir immer mal wieder dann drüber gesprochen und so und haben uns dann nach ein paar Wochen das so ziemlich klar gehabt, dass wir halt erstmal jetzt auf jeden Fall eine monogame Phase haben werden. Ja.
Wir hatten halt beide Dating-Personen noch.
Nein, 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 nein.
Doch, das war, nein. Du hast gesagt,
halt,
das
stopp. Ja, war keine Dating-Person von mir.
Okay.
Nein.
Ich hatte auf jeden Fall eine Dating-Person. Ja. Und das war dann irgendwie auch, also so, hat auch ein bisschen mit der Kommunikation so ein bisschen. Ja, hat ein bisschen gedauert, bis wir so eingespielt waren in der Monogamie.
Aber die Dating-Person hat es dann nicht über die Ausstrahlung erfahren, oder?
Nee, nee. Ich habe der das schon direkt gesagt.
Mhm.
Es wurde wieder sich hingesetzt und kommuniziert.
Sehr gut. Das ist unser Credo hier in dem Podcast.
Das und beim Bumsen immer verhüten. Wie war es denn für euch, dann die Staffel ausgestrahlt zu sehen? Also habt ihr quasi so ein Public Viewing gemacht? Habt ihr euch das zusammen angeschaut und dann noch irgendwie darüber gesprochen? Sind dadurch vielleicht noch andere Gefühle oder Diskussionen aufgekommen?
Also wir haben das immer vor dem Public Viewing natürlich einmal zusammen geschaut, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Also beim Public Viewing, ne? Also die Szenen miteinander waren natürlich voll, voll schön, weil das halt das alles, diese ganzen Gefühle nochmal so aufleben lässt. Die haben wir auch sehr genossen miteinander. Also ich glaube, ja, es gab schon Diskussionen. Also ne, weil Celia ja nur meine Version kennt, also meine Erzählung kennt oder andersrum halt auch. Und dann sieht man das so geschnitten und viele Sachen sind ausgelassen oder vielleicht anders zusammen. Und dann, ja, war es, glaube ich, schon eine Herausforderung, würde ich sagen, vor allem bei der 5. Folge, dass du dann wirklich so bei meiner Wahrnehmung so bleiben konntest und nicht halt dieses fertige Produkt als Serie für die Wahrheit empfindest.
Das war Horror. Meine Mitbewohnerin saß zwischen uns, Lucia saß rechts im Bett und ich links und dann kam so, ja, also hätte ich das gewusst, weiß ich nicht, ob ich mit Celia geschlafen hätte oder irgendwie sowas. Und ich saß da so mal so, oh mein Gott, are you for real gerade? Und dann war so meine Mitbewohnerin schon so in der Mitschmarsche so, oh, oh.
Oh nein.
Und ich habe sie dann gebeten zu gehen. Ich war so, kannst du uns bitte kurz allein lassen?
Das ist aber sehr gut, dass ihr es direkt angesprochen habt.
Ja, ja.
Du konntest dann wieder runterkommen und warst okay, ja.
Ja, ich weiß ja selbst, wie es ist, aber du siehst das ja dann. Und ich habe nicht mitbekommen, wie sehr Lucia trotzdem noch gestruggelt hat, glaube ich, mit uns. Also mit dem Sexthema. Das habe ich halt nicht so dolle mitbekommen. Und das wurde dann halt gezeigt. Ist ja auch voll verständlich, aber für mich war das dann emotional einfach ein bisschen hart zu sehen. Also okay.
Ja.
Ich war dann so, warum bist du überhaupt mit mir zusammen?
Hat sie echt gesagt, so.
Ja, ich war schon sehr in meinen Emotions in dem Moment.
Wie war das dann, als die Katze aus dem Sack war?
Ja, toll. Also, es ist ja auch, Celia ist ja auch meine erste queere Beziehung. Und für mich war das voll, voll schön, einfach in der Öffentlichkeit Händchen zu halten. Und die Pride, die innere, hat dann schon sehr gekickt.
Oh.
Ja. Ja, also es war richtig toll. Wir haben auch viele Kommentare bekommen von wegen, ah, das wird nicht lang halten. Und
stimmt, eigentlich unter jedes Hate. TikTok.
Ja.
Immer noch.
Zwei Red Flags oder so, ne?
Ja, eine Person hat irgendwie so, also mehrere haben geschrieben, ja, das hält nur ein paar Monate. Und jetzt sind Leute halt so, ah krass, ihr seid doch die von Princess Charming, ihr seid ja immer noch zusammen.
Inzwischen kriegen wir die Kommentare, was, ihr seid immer noch zusammen.
Ja, also ich glaube so, Princess Charming, du hast immer so ein Jahr und dann trennen sich alle.
Inwiefern hat denn die Sendung euer Leben irgendwie verändert? Du hast gerade eben, Selaya, schon gesagt, du hast eine Ausbildung abgebrochen.
Genau, ich war da schon im zweiten Ausbildungsjahr. Und dann fing das mit Instagram halt voll krass an. Und ich muss auch sagen, dass ich so ein Mensch bin, der super Schwierigkeiten hat, Dinge zu Ende zu bringen, die nicht so zu 100% mein Herz fulfillen. Tut Instagram jetzt auch nicht, to be honest. Ich bin da auch doll am Struggeln. Aber so, ich habe dann die Ausbildung abgebrochen. Also okay, ich konzentriere mich jetzt einfach mal auf Instagram und schaue, wie das ist und arbeite in der Bar weiterhin so, weil ich einfach auch so ein Gastro-Kind bin. Ich liebe es, in der Gastro zu arbeiten. Und also ich konzentriere mich jetzt einfach nur auf die Dinge, die mir Spaß machen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall eine finanzielle Freiheit dadurch bekommen. Dafür bin ich auch dankbar.
Und bei dir, Lucia?
Also bei mir hat das auch alles auf den Kopf gestellt eigentlich. Also alle meine Lebensbereiche haben sich ja verändert. Mein Wohnraum hat sich verändert. Ich bin ja nach Köln gezogen. Ich war plötzlich mit Solea zusammen. Wir stehen in der Öffentlichkeit. Mein Job ist anders. Das sind halt so viele Lebensbereiche, die dadurch geändert wurden. Also
würdet ihr sagen, es hat irgendwie auch so, also keine Ahnung, wir haben zum Beispiel schon mal eine Folge mit Jalou und Gazelle gemacht und die beiden haben schon davon erzählt, dass sie auch viel Hass begegnen im Internet. Erlebt ihr sowas auch?
Also ich muss sagen, ich glaube, bei Gazelle und Jalou ist es halt auch einfach ein Riesenthema, dass einfach trans sein super schwierig ist in unserer Gesellschaft. Und
ja,
ich glaube, wenn wir Hate bekommen, dann hauptsächlich wegen unserer Körperbehaarung oder dass also, ich aussehe wie ein Typ.
Ja, genau. Einmal haben wir so einen Hate-Kommentar bekommen, dass ich ja gar nicht richtig queer sei, weil Slay sieht ja aus wie ein Dude. Deswegen stehe ich ja doch eigentlich auf Männer.
Klar.
Solche Kommentare sind so sinnlos.
Ja. Aber das ist, glaube ich, eine ganz andere Dimension als bei genderqueeren Menschen. Voll. Deswegen, also das kriegen wir vereinzelt. Aber da sind wir sehr privilegiert, würde ich sagen.
Safe. Wir hüpfen mal wieder hier back zu unserem Hauptthema und zwar zu Reality-TV und eurer Bezi. Was würdet ihr denn sagen, hätte beim Dreh letztendlich von der Produktion auch so ein bisschen anders laufen können? Also wenn ihr den so einen Brief schreiben könntet mit Kritikpunkten, was würde drinstehen? Selaya, fällt dir direkt was ein hier? Hau raus.
Arbeitet nicht mit RTL zusammen. Also stimmt. Ich glaube, das würde ich jeder Produktionsfirma mitteilen. So bitte macht es einfach nicht mit RTL, weil es geht nicht um den Menschen. Es geht halt wirklich einfach nur darum, Drama und Views zu haben. Und ich check's in diesem ganzen kapitalistischen Wesen, dass das halt Views bringt und was weiß ich. Aber so für den einzelnen Menschen an sich ist es halt einfach super schwierig, damit umzugehen und das Ganze irgendwie mitzumachen. Weil man ja auch danach einfach noch voll affected ist von dem Ganzen, was da passiert.
Ja,
man ist halt eine Einschaltquote am Ende des Tages.
Ja, das ist eine sehr fundamentale Kritik an dem Sender, würde ich auch sagen. So das Konzept dieser Bachelor-Bachelorette-Formate, was ja Princess Charming am Ende auch einfach ist, dass man so um eine Person buhlt, ist überholt.
Ja. Also ja, ich glaube, dass es überholt ist und ich glaube, dass es auch mit jeder Staffel immer deutlicher wird und ich denke mal, die müssen sich irgendwann was anderes ausdenken. Weil, also zu sagen, ja, hier ist jetzt die normschönste Person und die irgendwie am, keine Ahnung, woran die das festmachen, wer jetzt die Princess ist, aber ne, also Menschen sind ja individuell und die haben ja individuelle Präferenzen und das kann man alles auch beim Casting-Prozess nicht vorhersehen, so wer wen jetzt gut finden wird und deswegen finde ich das albern.
Das stimmt. Ich würde mir mehr Diversität mal wünschen und auch Offenheit vom Sender, wenn es um Prince oder Princess geht, weil auch jeder Prince immer the same ist. White, tall, muscular. Und ich denke mir so, ja, aber pack da doch mal so einen künstlerischen Typen hin oder so einen nerdy Typen oder something new.
Ich war auch so, es gibt doch jetzt auch diese Sendung, wo es so zwei Bachelor gibt.
Ja.
Und da frage ich mich auch, warum nehmt ihr so den gleichen Typen in einer anderen Schriftart? Nehmt nehmt doch dann so zwei konträre Personen.
Voll. Ja, das verstehe ich auch nicht. So, wir haben jetzt vor allem hier Kritik geäußert, aber lasst mal zum anderen Ende des Regenbogens und zwar zur positiven Seite. Was war so eins der schönsten Erinnerungen, die ihr so mitnehmt aus eurer Zeit in dieser Villa?
On camera bumsen.
Folge 4, Minute 5 bis Minute 7.
Ja, waren so tolle Momente dabei, irgendwie, die wir zusammen gestaltet haben.
Für mich ist natürlich der wichtigste Moment halt so, als wir uns näher gekommen sind. Generell ist es schon eigentlich eine schöne Situation, mit ganz vielen Queers auf einen Haufen gepackt zu werden. Und also das verbindet schon auch alles sehr.
Ach, Träumchen, vielleicht seht ihr mich doch da bald bei Prince Charming. Wir haben jetzt über eure süße und auch spicy Love Story gesprochen, wie die Zeit in der Villa war, aber auch gleichzeitig mit was für Struggles es vielleicht mitkommt, ne? Also, dass man so eine verzerrte Wahrnehmung dann hat, wenn man sich die Folgen nachträglich nochmal anschaut und so. Und wie viel Kommunikation da irgendwie auch passieren muss. Wie geht's euch aber heute damit, mit dieser Teilnahme?
Also, je mehr Zeit vergeht, desto mehr blurry wird das alles. Deswegen, mir geht's jetzt schon, also, letztes Jahr war crazy. Ich habe das Gefühl, sie haben also so mit Panikattacken, Angststörungen und so, das wird richtig krass. Weil man jede Woche einfach nur wirklich am Zittern war und gewartet hat, bis eine neue Podcast-Folge über einen rauskommt. Und jeder hatte sowieso eine Meinung. Man hat super viel Hate abbekommen. Man wusste ja gar nicht irgendwie selbst, was wirklich passiert. Und das war schon krass.
Also für die Mental Health war das
Horror.
Sehr, sehr herausfordernd. Und also ich habe mich schon als sehr stabil eingeschätzt vor dem Dreh. Und das hat echt alles nochmal ein bisschen so auf den Kopf gestellt, muss ich sagen. Ja. Also ich erhol mich davon immer noch. Aber ich würde sagen, dass ich es jetzt so langsam alles verdaut habe.
Ja.
Einfach, weil ihr so in die Öffentlichkeit gezerrt wurdet und so öffentlich bewertet wurde, dass das so krass
war. Unter anderem, ja, genau. Und in dieser ganzen Ausstrahlungszeit hast du ja eigentlich gar keinen, also erstmal stellt sich dein Leben ja von jetzt auf gleich komplett auf den Kopf. Und du hast halt wirklich gar nicht so richtig Kapazitäten für irgendwas. Also weder für deinen Job noch für deine Freunde, sondern deine Aufmerksamkeit wird ja die ganze Zeit eigentlich nur auf diese Show und auf diese Öffentlichkeit gelenkt. Und du musst auch erstmal damit umgehen, wie gehe ich mit Hate um? Wie gehe ich irgendwie damit, also mit diesen Social-Media-Präsenz um?
Mit unangenehmen Themen irgendwie, die man sieht im Fernseher von sich selbst und so. Gibt ja auch voll Sachen, die du dann siehst und denkst so, fuck. Warum sind die jetzt auf einmal da drin?
Vor allem, wenn man auch betrunken war. Also wenn ich habe da ja schon am Morgen danach, auf das ich mir denke, fuck, Alter, Sophia, was hast du da denn jetzt erzählt? Und wenn man das so im Fernsehen sieht.
Das hatte ich ganz schlimm. Ich hatte ganz doll Fremdscham, wenn es die ganze Zeit, wenn es um diese Collection mit Lea ging, weil das wurde, also ich kam so Delulu rüber und ich habe das so gesehen und ich war so, boah, krass, das ist dieser Anteil von mir. Und dann wird halt so voll damit konfrontiert irgendwie. Und das war auch echt oft unangenehm.
Ja,
kann ich so gut nachvollziehen. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt so einen ordentlichen Ritt gemacht durch eure Zeit bei Princess Charming und die Zeit danach. Ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen Einblick bekommen, was irgendwie mega schön und aufregend war, aber eben auch, was es so langfristig mit einem gemacht hat. Was würdet ihr dann sagen als Fazit zu der Frage vom Anfang? Ist queeres Reality-TV besser als straightes?
Ich persönlich, wenn ich so ein normales Mainstream-Reality-TV schaue, dann ist mir das oft so sehr unangenehm, weil dieser Sexismus so krass ist und diese Heteronormativität und all so viele toxische Muster einfach so visible werden.
Und die auch so krass rausgekitzelt werden mit Absicht.
Ja, genau. Und wenn ich das, also ich kann eigentlich kein normales Reality-TV schauen, weil es mir so unangenehm ist. Und queeres Reality-TV schaue ich dagegen super gerne. Also das ist schon irgendwie ja dann, da ist ja schon dann ein Unterschied auf eine Art. So. Also ich glaube, es ist schon reflektierter und irgendwie deeper und vielleicht nicht ganz so toxisch.
Aber es ist nicht das Konzept, was besser ist, sondern einfach nur die Leute, die mehr woke sind halt und sich mehr mit sich beschäftigen.
Genau, es liegt an den Menschen. Ja. Weil bei Straight Reality ist das halt meistens irgendein Dude, der was labert und du denkst dir so, oh mein Gott, jetzt zum Beispiel wie bei Bachelorette. Ich konnte es mir nicht angucken, weil ich wirklich, ich war so aggressiv.
Man wird so wütend.
Es kann nicht sein, dass er das gerade ernst meint.
Ja. Ja. Ich finde, wir können da jetzt ein ganz gutes Fazit daraus ziehen. Wirst du die nächste Princess Charming Staffel schauen, Dimi?
Wahrscheinlich nicht. Aber ich fand es gerade richtig interessant und alles. Und für mich fühlt es sich gerade an, als ob ich die Staffel von euch gesehen habe, in 4D miterlebt habe. Aber ja, wie gesagt, ich schaue wirklich nicht viel. So, Mäuse, und wenn ihr euch jetzt denkt, ach, ich will noch mehr von Lucia und Celaya sehen, dann schwappt doch rüber zu @Willkommen im Club. Da könnt ihr Videos von den beiden sehen in 4K HD Definition, die wir da posten werden. Und man findet eure Socials auch bei uns in den Shownotes. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen.
Danke, dass ihr so offen mit uns gesprochen habt. Es war für mich auf jeden Fall aufschlussreich und natürlich spannend, den ganzen Gossip zu erfahren.
Ja, thank you so much.
Ich hoffe, ihr da draußen nehmt auch was daraus mit und hattet Spaß an dieser Folge. Danke, dass ihr wieder zugehört habt.
Dankeschön.
Danke. Tschüss. Tschüss.
Tschüssi. Willkommen im Club ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks und ist werbefrei dank eures Rundfunkbeitrags.
Hosts Sophia Seiler und Dimitrios Stratakis.
Redaktion Auri Sattelmeier, Nina Lenz und Alex Reinsberg.
Produktion Hanna Meier.
Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
Grafik Vera Johansen, Veronika Grenzebach, Eva Barreuter.
Social und Community Management Daniel Tonner-Lewa, Kevin Nitsch und Dimitrios Stratakis.
Puls.
unser Podcast-Tipp der Woche hat auch was mit Princess Charming zu tun.
Echt?
Nämlich Queer Crimes. Der geht in eine neue Staffel. Der wird moderiert von der Juristin und der ersten Princess Charming, Irina Schlauch, zusammen mit Marvin Standke. Die erzählen in den Folgen eben spannende Verbrechen aus der queeren Community. In einer Folge geht es zum Beispiel um die Geschichte des ersten offen schwulen Politikers der USA und Stadtrats aus San Francisco. Queer Crimes gibt's natürlich in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.